Wie der Vater, so der Sohn. Seit knapp einem Monat bin ich Vater, sind wir Eltern eines wunderschönen kleinen Jungens. Und wir sind so dankbar über alle Geschenke, die wir bekommen haben. An dieser Stelle nehme ich mir Zeit, um Danke zu sagen für jedes einzelne Geschenk, für jede einzelnen Glückwünsche. Leute haben angerufen, sogar im Büro, wann ist der Kleine endlich auf der Welt? Personen haben Dinge, also Klamotten, selbst gestrickt. Nicht für uns, für unser kleines Kind. Also wir sind so überwältigt von der Herzlichkeit, die wir von euch bekommen haben. Ein ganz großes Dankeschön von unserer Seite aus an jeden, der auf uns zukam und uns ein paar liebe, liebe Worte mitgegeben hat. Wie der Vater, so der Sohn. Es fing direkt schon am ersten Tag nach der Geburt eigentlich an, dass ich gefragt habe, nach wem kommt der Kleine? Und es ist unglaublich schwer, aber ich dachte mir, ich glaube, in der Mundpartie sehe ich so ein bisschen meine Frau Evelyn wieder. Ich glaube, die Augen hat er von mir und es war nicht nur das Äußerliche, auch die Persönlichkeit. So ein bisschen kommt mir was bekannt vor. Wenn er ein bisschen stur ist, schauen wir uns beide gegenseitig an. Und ich würde so gerne mit dem Finger auf sie zeigen, das hat er von dir. Ich merke immer mehr, dass dieses Sprichwort, dass die Söhne nach ihren Vätern kommen oder Kinder geraten nach ihren Eltern, es trifft zu. Und ich hatte sogar schon meinen ersten Vatertag. Also eigentlich ist es ja Christi Himmelfahrt, aber ich hatte meinen ersten Vatertag. Evelyn hat es leider nicht für Muttertag geschafft, es war kurz nach Muttertag. Und was ich sagen möchte an dieser Stelle, wir sind reich beschenkt als Familie. An dieser Stelle fülle ich eine Dankeskarte Gott aus für unsere Familie. Er ist gesund auf die Welt gekommen und dafür sind wir sehr, sehr, sehr dankbar. Ich bin mir natürlich bewusst, dass nicht jeder Familie als einen Segen Gottes erlebt. Ich verschweige nicht, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der familiäre Beziehungen zerbrochen sind, gestört sind. Nicht jeder hat einen Vater erlebt, nicht jeder hat eine Mutter erlebt, nicht jeder hat das Elternhaus erlebt, so wie Gott es sich eigentlich dachte. Familie ist ein Segen Gottes. Daran ändert sich nichts an seiner Aussage. Er hat von Anfang an den Menschen so geschaffen, dass er nicht als Einzelgänger unterwegs ist. Und wir bewegen uns sehr weit von dem weg, wie Gott sich das einmal dachte. Stichwort Vaterlosigkeit. Vaterlos aufzuwachsen in dieser Gesellschaft, wir bewegen uns weit von dem weg, wie Gott sich das einmal dachte. Und einmal mehr glaube ich, wir dürfen das Gottesbild neu aufrichten, wie er sich das dachte, dass er sich einen Plan ausdachte, dich und mich durch seine Kirche in eine Familie hineinzusetzen, in der er selbst Gott der Vater ist. Er selbst möchte dein Vater sein. Bei all dem, was wir erfahren haben, und wir verbinden mit Familie nicht immer die besten Erinnerungen, Gott möchte dein Vater sein. Jesus selbst zu seiner Zeit hat es vorgelebt, hat immer wieder den Schwerpunkt darauf gelegt, mein Vater. Während die geistlichen Leiter zu der Zeit eher sich so in einem Kollektiv sahen, unser Vater, ihn angesprochen haben, wollte Jesus schon von Anbeginn seines Dienstes immer wieder sagen, der Mensch soll zurück zu seinem Vater im Himmel. Es ist so unglaublich interessant, allein der Begriff Vater kommt im Neuen Testament 413 Mal vor. Mehr als die Hälfte davon in den ersten vier Evangelien von Jesus, die Berichte über Jesus. In diesen vier Evangelien ist Johannes derjenige, der so häufig den Begriff Vater gebraucht, wie alle drei Evangelien zusammen. Johannes will uns offensichtlich sagen, wie der Vater, so der Sohn. In Jesus Christus sehen wir den Vater im Himmel. Und in Kapitel 14 kommt Johannes zu seinem Höhepunkt, das Kapitel, wo er den Begriff Vater am häufigsten gebraucht. Und ich glaube, Johannes möchte uns etwas mitteilen heute Morgen. Und es ist zum Staunen, was er da so geschaffen hat. Ich weiß nicht, ob er es beabsichtigt hatte, ob er sich dachte so, ich schreibe ein Buch und in Kapitel 14, wobei er wusste, ich mache keine Kapitel, die kamen erst hunderte Jahre später. Gott hat sein Wort übernatürlich inspiriert. Bis heute hat es die Kraft, dich und mich auszurichten. Auch wenn noch 100 Jahre später Menschen Satzzeichen hineingesetzt haben, hat Gott einen wundervollen Plan durch sein Wort geschaffen. Es ist fähig, es hat Kraft, jeden Tag dich neu wieder in Beziehung mit dem Vater zu setzen. Auf jeden Fall. Der Kontext von Kapitel 14 ist eigentlich die letzte Nacht von Jesus mit seinen Jüngern. Alles spitzt sich zu. Nach 3 Jahren sind sie mit ihm unterwegs, haben alles gesehen, was er so gemacht hat. Alle Zeichen und Wunder. Er legt manchmal die Hände auf, manchmal braucht er gar nicht die Hand. Menschen werden geheilt. All das erleben sie. Seine Beliebtheit steigt über das ganze Land hinaus. Alle kommen und wollen ihn hören. Und die Lage schlägt auch über, als er anfängt zu sagen, ich bin Gott selbst. Sie waren dabei, als auch immer mehr Verfolgung kam, Widerstand. Sie waren dabei, als die ersten Menschen die Steine aufhoben, um ihn jetzt hinzurichten. Und all das in der letzten Nacht spitzt sich zu, war sowieso ein komischer Abend. Jesus fängt an, sich selbst zu bücken und die Füße zu waschen. Ganz unangenehmer Moment, dass der Meister eigentlich diese Aufgabe übernimmt. Einer hat gesagt, das ertrage ich nicht, bei mir nicht, das passt bei mir nicht zusammen, dass du dich jetzt bückst. Als nächstes fährt er fort, einer von euch wird mich verraten. Und alle reagieren, ich etwa? Und er fährt fort, selbst dass Petrus, einer der engsten Jünger, ihn verleugnen wird. Dann fährt er fort und sagt, ich verlasse euch und da, wo ich hingehe, könnt ihr nicht mit hinkommen. Und zu guter Letzt setzt er noch einen drauf und sagt, ich werde sterben. All das in Kapitel 14. Kein Wunder, in dieser unsicheren Phase der Jünger, dass Jesus sich dachte, jetzt muss ich sie auch mal richtig ermutigen. Jetzt brauchen sie ein bisschen Trost. Und so fängt das Kapitel an mit dem ersten Vers. Euer Herz werde nicht erschüttert. Und der letzte Vers. Euer Herz werde nicht erschüttert. Jesus wusste um ihre Unsicherheit. Er wusste um seine Unsicherheit. Am nächsten Morgen wird das ganze Drama losgehen. Hinrichtung, Geiselung, Folter, all das volle Programm. Er stirbt am nächsten Tag und einmal mehr kümmert er sich nicht um sich selbst, sondern um seine Jünger, ist fürsorglich und kümmert sich um seine Kinder. Wie der Vater, so der Sohn. In Jesus Christus sehen wir den Sohn. Und das Kapitel ist voller Versprechen. Und ich habe heute Morgen 3 Versprechen herausgepickt. Versprechen Nummer 1, das Haus des Vaters. Jesus sagt, glaubt an Gott und glaubt auch an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, dann hätte ich es euch gesagt. Ich gehe jetzt voraus, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich dann alles vorbereitet habe, komme ich zurück und werde euch zu mir holen, damit auch ihr da seid, wo ich bin. Es ist ein bisschen komisch, was Jesus hier andeutet. In meinem Haus des Vaters sind viele Wohnungen. Dabei spielt er eigentlich auf ein Bild ab, das geläufig war, der Tempel. Es wurde immer wieder gesagt, im Hause meines Vaters, da muss ich sein. Im Hause meines Vaters sollt ihr nicht Geschäfte treiben. Jesus bezieht sich auf den Tempel. Das ist das Haus des Vaters. Man wusste, im Tempel ist die Gegenwart Gottes. Gott hat sich versprochen, an einen Ort seine Gegenwart zu binden. Und man wusste, wenn man da ist, wird man die Gegenwart Gottes erleben. Alle strömen vom ganzen Umland immer wieder dahin, um die Gegenwart Gottes zu erleben. Und dort gab es durchaus viele Wohnungen. Priester, die Tag und Nacht dort Gott dienten, hatten ihre eigene Wohnung. Und sie waren irgendwie die Glücklichen, die den ganzen Tag in der Nähe, in der Gegenwart von Gott sein durften. Und darauf spielt Jesus an, auch ihr werdet eine Wohnung im Hause meines Vaters haben. Auch ihr werdet ganz nah bei meinem Vater sein. Ich gehe jetzt voraus, ich bereite einen Platz vor, einen Ort vor, Wohnungen für euch jeden vor. Macht euch keine Sorgen, ob ihr reinkommt oder nicht reinkommt. Macht euch keine Sorgen, wer von euch als erstes dort reinkommt. Immer ging es wieder darum, wer ist der Größte, wer ist der Schnellste, wer ist der Beste, wer ist der Stärkste. Ihr alle werdet reinkommen. Ich verspreche euch das. Ich gehe jetzt voraus zum Vater, schaffe einen Ort, ein Zuhause für dich. Und wenn ich gehe, glaub mir, ich werde dich auch erwarten. Wir Menschen sind sehr gut, gastfreundlich zu sein. Wenn ich jemanden zu mir nach Hause einlade, räume ich meistens auf. Und meine Frau hat noch einen viel besseren Blick für Gastfreundschaft. als ich. Sie sagt, Daniel, falte bitte mal die Decken auf der Couch. Ich denke mir, warum? Die Decken sind dafür da, dass man sich richtig schön zukuschelt. Also wenn die Decke einfach nur zusammengeknüllt auf der Couch ist, kann man sie noch viel schneller einfach nehmen und sich zudecken. Meine Frau hat den besseren Blick. Eingekauft, Essen ist da, Trinken ist da. Ich soll auch noch mal saugen. Wir machen alles dafür, dass wir ein gutes Zuhause kreieren für unsere Gäste. Bei Jesus ist es nicht anders. Er geht vor und kreiert ein wunderschönes, herzliches, einladendes Zuhause für dich und mich. Er bereitet uns kein Hotel vor. Gerade jetzt in der Sommerzeit verreisen viele und da liebe ich es schon, in so einem Hotel zu sein. Es ist so unproblematisch. So ungezwungen. Als Gast kann ich tagsüber kommen und gehen, wann ich will. Ich gehe ans Buffet, wann ich will. Ich muss zu dem Hotelpersonal keine Beziehung aufbauen. Alles ungezwungen. Und doch gibt es einen Punkt, den ich an einem Hotel nicht mag und weshalb ich nach 2 Wochen spätestens wieder nach Hause möchte. Ein Hotel ist kein Zuhause. Jesus baut uns kein Hotel, er baut uns eins zu Hause und seit 2000 Jahren ist er schon dabei, dieses Haus zu bauen. Kein Gebäude auf der Welt hat jemals 2000 Jahre gebraucht zum Bauen. Was muss es für ein Ort sein, den Jesus vorbereitet für uns? Was muss es für ein Zuhause sein, wo Jesus uns annimmt? Ich möchte sagen, beim Vater bist du angenommen, beim Vater hast du liebevolle Arme, die dich weit annehmen. Er hat ein Zuhause für dich vorbereitet und er wünscht sich nichts mehr, als dass du nach Hause kommst, in das Haus des Vaters. Jesus fährt fort mit einer zweiten Ermutigung, mit einem zweiten Versprechen, der Weg des Vaters. Den Weg dorthin kennt ihr ja. Herr, sagte Thomas, wir wissen nicht einmal, wo du hingehst. Wie sollen wir da den Weg kennen? Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch meinen Vater erkannt. Schon jetzt erkennt ihr ihn und habt ihn bereits gesehen. Herr, zeige uns den Vater, sagte Philippus. Das genügt uns. So lange bin ich schon bei euch, Philippus. Und du kennst mich immer noch nicht, erwiderte Jesus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du denn nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich euch sage, stammen doch nicht von mir. Es ist der Vater, der ständig in mir ist und alles bewirkt. Nachdem Jesus so großartig von dem Haus des Vaters erzählt, spricht er jetzt von dem Weg des Vaters. Und in diesen kurzen Versen, die reich an Inhalt sind, merken wir einmal mehr, wie der Mensch zu Gott kommen kann und was Jesus Christus für eine Rolle dabei spielt. Er erhebt den absoluten Anspruch, er ist der Weg zum Vater. Er ist vorausgegangen, er hat es stellvertretend für uns am Kreuz vollbracht. Meine und deine Schuld hat er alle getragen, hat den Weg zum Vater wiederhergestellt, dass wir Zugang zum Vater haben, dass uns alle Schuld vergeben ist und dass wir immer wissen, in das Haus des Vaters darf ich hineinkommen auf dem Weg des Vaters. Und es gibt keinen anderen Namen als der Name Jesus Christus. Er erhebt den Anspruch, ich bin die absolute Wahrheit. Kann das wahr sein? Ich komme zu oft in meinem Leben an diese Grenzen mit meinem Verstand. Kann das wahr sein? Ich verstehe es nicht. Ich glaube auch, ich werde es niemals ganz verstehen. Aber die Frage, sie zielt an Jesus vorbei. Die Frage müsste lauten, ist er wahr? Die Frage muss auf Jesus Christus bezogen sein. Ist er wahr? Ist er ein wahrer Mensch gewesen hier auf dieser Erde? War er auch Gott hier auf dieser Erde? War Gott persönlich hier auf dieser Erde? Ist gestorben für meine und für deine Schuld? Und wenn ich diese Frage mit Ja beantworte, dann glaube ich der Person von Jesus Christus. Dann stelle ich mich zu dem, wer er ist, was er sagt über mein Leben, ist absolute Wahrheit, ein Fundament für mein Leben. Es ist Er ist das Leben selbst für mich. Und er erhebt den absoluten Anspruch, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg zu Jesus Christus. Viele Wege führen nach Rom, ein Weg führt zu Jesus Christus. Und er erhebt den Anspruch und sagt, was ich über dich sage, ist absolute Wahrheit. Nicht, was andere über dich sagen. Du bist geliebt. Du bist nicht wertlos. Du bist angenommen beim Vater und er wünscht sich nichts mehr, als dass du nach Hause, jeden Tag neu nach Hause kommst, zu dem Ort, wo Wahrheit über dich ausgesprochen wird. Für Philippus ist das viel zu viel drumherum geredet. Wie oft möchte ich eine Landkarte von Jesus haben? Eine Wegbeschreibung. Herr, was soll ich tun? Wann soll ich es tun? Wo soll ich es tun? Wer hilft mir dabei? Zeige mir doch bitte Schritt für Schritt, was ich tun soll, und ich werde gehorchen. Jesus sagt, ich bin der Weg. Er sagt nicht, ich zeige dir den Weg. Wir müssen ganz nah an Jesus Christus dranbleiben, dass wir keine Richtungsänderung verpassen. Und nah an ihm dran zu sein, setzt Glauben und Vertrauen voraus. Ich muss ihn so oft nicht verstehen, wo er hin will, was er mit mir vorhat. Ich muss ihm vertrauen. Und wenn ich diesen Schritt gehe, im Gehorsam, setzt das Kraft für mein Leben frei. Ja sagen zu der Person Jesus, dass er die Wahrheit, das Leben und der einzige Weg zu Gott ist, setzt Kraft frei für mein Leben. Jedes Jahr zu dem, was Jesus sich für dein Leben wünscht, setzt Kraft in deinem Leben frei. Gehorsam setzt Kraft in unserem Leben frei. Und Jesus verdeutlicht einmal mehr, in mir siehst du den Vater. Wie ich dich angenommen habe, wie ich dich liebe, siehst du den Vater, wie er dich liebt, er dich annimmt und dich akzeptiert. Du bist eingeladen, in das Haus des Vaters, auf dem Weg des Vaters zu laufen. Und auf diesem Weg gibt Jesus das dritte Versprechen. Der Beistand des Vaters oder auch die Unterstützung des Vaters. Wer mich liebt oder wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen. Und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Beistand gibt, der für immer bei euch bleibt. Das ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Der Beistand, den der Vater in meinen Namen senden wird, der Heilige Geist, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Was ich euch hinterlasse, ist mein Frieden. Ich gebe euch einen Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann. Euer Herz werde nicht erschüttert. Wir haben die letzten Wochen gerade nach Pfingsten so viel über den Heiligen Geist gehört, dass er Beistand ist, dass er Kraft für unser Leben ist. Und einmal mehr betont Jesus Christus hier die Rolle oder auch die Person des Heiligen Geistes. Er ist die dritte Person in der Dreieinigkeit. Wir glauben an Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist. Und da, wo er ihn als Beistand bezeichnet, ist das Wort so unglaublich reich an Inhalt. Es kann noch übersetzt werden mit Fürsprecher, Vermittler zwischen zwei Parteien, Anwalt, Trainer, Helfer, Tröster. Alles in diesem einen Wort. Und da, wo er sagt, ein anderer Beistand wird kommen, sagt er, ich war die ganze Zeit schon euer Beistand, eure Unterstützung. Einmal mehr legt er hier den Schwerpunkt auf die Person des Heiligen Geistes, knüpft an die Gebote an, was er sagt, dieser Beistand, den mein Vater senden wird, knüpft an die Gebote an. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Ich brauche den Beistand, ich brauche den Heiligen Geist, um die Gebote Jesus einzuhalten. Aus meiner Kraft kann ich es nicht, Liebe deinen Arbeitskollegen, deinen Nächsten, deinen Studienkollegen wie dich selbst. Halte die 10 Gebote. Ich kann es nicht aus meiner Kraft. Und auf dem Weg zum Haus des Vaters habe ich den Beistand des Vaters, der mir hilft, all das, was Jesus uns mitgegeben hat, einzuhalten. Meistens ist es in dem Moment, wo ich zwischenmenschliche Konflikte habe. Meistens ist es der Moment, wo der Beistand mich neu an das erinnert, was Jesus schon längst gesagt hat. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Begegne in Demut einander. In Konfliktsituationen erlebe ich es ganz stark. Und es ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, neu daran zu erinnern. In dem Moment, wo ich Jesus Christus in mein Leben aufgenommen habe, habe ich diesen Heiligen Geist in mir. Es fand ein Herrschaftswechsel statt. Nicht mehr lebe ich. Nicht mehr ist es mein Leben, das ich gestalte. Er möchte so gerne mein Leben führen und mich dahin bringen, in das Haus des Vaters, wo Wahrheit über mich ausgesprochen wird. Er wird keine neue Aufgabe haben. Das heißt, er wird die Worte von Jesus Christus immer wieder erinnern. Er ist der Geist der Wahrheit, heißt es hier auch. Und demnach wird er immer wieder an das erinnern, was Wahrheit über dich ausgesprochen wurde. Für die Jünger muss das ein unglaublicher Trost gewesen sein. Jesus Christus allein weiß, was auch auf sie zukommt. In den nächsten 80 Jahren werden sie verfolgt und verbreitet über die ganze Welt und sterben eigentlich alle den Märtyrertod. Und Jesus zielt auf ihre Unsicherheit und auf ihre Angst in diesem Moment aber einmal mehr ab, gibt ihnen eine Fürsorge, euer Herz werde nicht erschüttert. Du bist angenommen im Haus des Vaters, du weißt den Weg des Vaters und du hast den Beistand des Vaters. Paulus greift das viel später in seinem Brief an die Römer auf. In Kapitel 8, Vers 15 schreibt er, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, euch erneut zu fürchten, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Papa. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und mit Erben Christi. Viel zu oft zweifle ich an den Versprechen des Vaters. Viel zu oft zweifle ich daran, dass ich Kind Gottes bin. Und Paulus zielt hier ab, wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du auch ein Erbe Gottes. Und er hebt uns auf die Position und sagt, du bist sogar ein Miterbe von Jesus Christus. Wir glauben alle, dass Jesus Christus gehorsam war bis in den Tod hinein. Und weil er so gehorsam war, sagt die Bibel, wird Gott auch ihm alles schenken. Und er hat ihn erhöht und wird ihn erben lassen, all die himmlischen Segnungen. Ich glaube, daran zweifeln wir nicht. Wir zweifeln viel zu oft an uns selbst, an unserer Stellung selbst. Aber hier sagt Paulus, du wurdest auf die Ebene mit Jesus Christus erhoben. Ein Miterbe von Jesus Christus. Der Gedanke, dass Jesus Christus nichts erbt, wäre lächerlich. Weil Jesus Christus gehorsam war, wird er erben. Und Paulus sagt, du wirst miterben. Also, wenn Jesus Christus nichts bekommt, dann bekommst du auch nichts. Aber weil Jesus Christus alles geschenkt wird von seinem Vater, wirst du auf die Ebene eines Miterben erhoben. Und der Gedanke, dass Gott dich übersieht, dass Gott dich vergessen hat, dass du wertlos bist, nicht angenommen bist, ist einfach nur lächerlich. Weil der Geist der Wahrheit, weil Jesus Christus Wahrheit über dein Leben aussprechen wird. Und wir kennen die Momente, diese Zweifel viel zu oft. Aber Paulus sagt hier, so ist es nicht. Du bist ein Miterbe von Jesus Christus. Das Wort, was hier eigentlich gebraucht wird, ist ein interessantes Wort für Sohnschaft. Es geht zurück auf Adoption. Und ist damit in erster Linie ein rechtlicher Begriff, jemanden zu adoptieren. Und dann ein Begriff der Beziehung. Stell dir vor, ich adoptiere ein Kind, das auf der Straße lebt. Ich nehme es hinein in mein Haus, ich schaffe ein liebevolles Umfeld für das Kind, nehme es hinaus aus all dem, was es schlecht erlebt hat, und gebe ihm ein Zuhause. Das Kind wächst auf Es wird ein Teenager. Und auch die Pubertät kommt. Und ich komme an meine Grenzen, was Erziehung angeht und was das Verhalten des Kindes angeht. Und ich komme an einen Punkt, wo mir alles zu viel ist und ich sage, ich bestrafe das Kind und ich setze das Kind wieder auf die Straße. 2 Tage vergehen, ich habe wieder Ruhe, die besten Nächte meines Lebens. Und nachts klopft auf einmal die Polizei an meine Tür und sagt, wir haben ihr Kind hier mitten in der Nacht auf der Straße gefunden. Das darf es nicht, wir bringen es zurück nach Hause. Und egal wie viel du diskutierst mit der Polizei, nein, das muss ein Missverständnis sein, ich habe das Kind eigentlich wieder zurück auf die Straße gesetzt, sie werden fragen, ist das dein Kind? Hast du es adoptiert? Ja. Also wirst du auch auf deine Kosten kommen, weil du es adoptiert hast. In dem Moment ist eine Bindung, eine rechtliche Bindung eingegangen. Paulus sagt nicht, du wurdest adoptiert. Paulus sagt, du hast einen Geist der Adoption, einen Geist der Sohnschaft. Du bist aus Gott geboren, wenn du Jesus Christus angenommen hast, sagt die Bibel. Du bist von Neuem geboren. Du trägst die DNA Gottes in dir, weil er dein Schöpfer ist. Aber du hast einen Geist der Adoption. Dieses Wort wird im Kontrast zu Geist der Knechtschaft deutlich. Ein Geist der Knechtschaft wäre, wenn das Kind ein tolles Familienhaus erlebt, weil es von der Straße rausgenommen wurde, aber sich ständig fürchten müsste, wieder hinausgeworfen zu werden. Ich habe nicht genug gebetet. Ich habe mein Zimmer nicht aufgeräumt. Ja, ich verspreche, ich werde nie wieder was falsch machen. Bloß alles werde ich tun und versuchen. Aber bitte, schmeiß mich nicht wieder raus auf die Straße. Wie oft leben wir in unserem Leben genauso, dass wir Angst haben, dass Gott uns wieder rausschmeißt, weil wir irgendwie einen Fehler gemacht haben. Gott wird dich nicht wieder rausschmeißen. Und den Geist der Adoption hast du als einen Beweis, als einen rechtlichen Beweis, der immer wieder erinnert, du bist Kind Gottes. Du bist Kind Gottes. Nicht aufgrund deines Lebenswandels, sondern aufgrund deiner Stellung in Jesus und durch Jesus Christus. Wir haben so oft Zweifel, wir haben irgendwas falsch gemacht. Gott wird uns wieder rausschmeißen. Der Geist der Adoption ist dafür da, um dich täglich daran neu zu erinnern, du bist ein Kind Gottes. Es ist einer seiner Aufgaben, das Vater-Sohn, das Vater-Tochter-Verhältnis zu dir neu in Erinnerung und in Erfahrung zu bringen. Du hast die Chance, jeden Tag dir das sagen zu lassen. Du bist ein geliebtes Kind. Und schon jetzt bist du eingeladen in das Haus des Vaters. Das Kapitel spricht davon, am Anfang, ich gehe hin und bereite ein Haus des Vaters vor. Und am Ende sagt Jesus Christus, ich werde mit meinem Vater kommen und bei dir eine Wohnung vorbereiten. Bei dir einen Ort des Zuhauses kreieren. Ich komme in dein Leben mit dem Vater. Wir werden dort wohnen und wir bereiten das Zuhause diesmal vor. Ich erlebe wie immer wieder, dass ich mit dem Begriff des Vaters meine Schwierigkeiten habe. Das liegt nicht daran, dass ich einen schlechten Vater hatte. Ich hatte einen sehr guten Vater. Ich habe einen sehr guten Vater, einen sehr liebevollen Vater. Aber irgendwie mit Jesus Christus kann ich sehr viel anfangen. Dass er der Sohn Gottes ist, dass er mir all meine Schuld vergeben hat. Aber mit dem Begriff des Vaters, dass ich bei ihm einfach nur Papa sagen darf, liebevoll angenommen bin, irgendwie habe ich meine Schwierigkeiten damit. Irgendwie ist die Vaterrolle von Gott für mich nicht so greifbar. Es gibt 3 Arten von Väter. Natürliche, geistliche und unseren himmlischen Vater. Der Teufel wird diese Beziehungen in deinem Leben attackieren wollen. Wird alles daran setzen, den Segen aufzuhalten. Den Segen kann er nicht zerstören, aber er kann die Beziehungen angreifen zu natürlichen Vätern, zu geistlichen Vätern und zu dem Vater im Himmel. Er möchte dich wegziehen vom Segen Gottes. Wir brauchen Bestätigung von unseren Vätern. Ich bin stolz auf dich. Das will jeder hören. Das brauche ich für mein Leben. Bestätigung. Und heute Morgen spricht Gott liebevoll zu dir. Mein Sohn und meine Tochter. Ich bin stolz auf dich. Ich bin sehr stolz auf dich. Du bist geliebt und angenommen. Du hast bei mir ein Zuhause. Jederzeit darfst du nach Hause kommen. Am besten jeden Tag. Und es ist interessant, wenn wir die Familie nicht akzeptieren, werden wir auch nicht das Zuhause erleben. Du wirst nie ein Zuhause erleben, wenn du die Familie nicht liebst und akzeptierst. Und das himmlische Zuhause, was Gott dir bereitet, ist für dich möglich und du kannst es erleben, wenn du den Vater annimmst, Jesus Christus annimmst in deinem Leben. Die Beziehung zum Vater im Himmel hat Auswirkungen und hat die Kraft und das Potenzial, unsere Beziehungen hier auf dieser Erde zu verändern. Die Beziehung zu deinem Vater, Beziehung zu deiner Mutter, zu deiner Tochter. Als Mutter, als Tochter, jede Beziehung auf dieser Erde wird verändert durch die Beziehung, die wir haben mit Gott, dem Vater im Himmel. Du kannst das zu Hause erleben, wenn du die Familie liebst und akzeptierst. Ich lade dich ein, dass du dich ganz neu auf eine Beziehung zum Vater einlässt. Dass du deine Beziehungen von Gott heilen lässt. Und dass du die Beziehung erlebst, täglich. Und neue Kraft schöpfst für die Beziehungen, die noch nicht so gut laufen in deiner Familie. Wollen wir zusammen aufstehen und gemeinsam beten? Ich lade dich ein, dass du deine Augen schließt. In Jesus Christus wird einmal mehr deutlich, wie der Vater, so auch der Sohn. All das, was Jesus ist, wer er ist, was er sagt, was er tut, zielt immer wieder auf den Vater im Himmel. Und heute Morgen geht es mir um Menschen, jetzt in erster Linie, die Gott als Vater noch nicht erlebt haben, die Jesus Christus noch nicht aufgenommen haben in ihr Leben. Gott möchte dir auch dieses Wort zusprechen. Welcome home. Komm nach Hause. Komm nach Hause zurück zum Vater. Ich würde gerne für Menschen beten, die sagen, Jesus Christus habe ich noch nicht in mein Leben aufgenommen. Aber ich möchte es wagen. Ich möchte es wagen, eine Beziehung zu ihm. Ich würde so gern von hier vorne für dich beten. Ein ganz kurzes Handzeichen. Ich schließe dich ein in ein Gebet. Wir beten gemeinsam mit dir. Ich möchte fragen, sind hier Menschen heute Morgen, die Jesus Christus zum allerersten Mal in ihr Leben aufnehmen möchten? Darfst du mir jetzt ein ganz kurzes Handzeichen geben? Sind heute Morgen Menschen hier, die Jesus Christus zum allerersten Mal aufnehmen möchten? Und ich frage ein drittes Mal, wer möchte nach Hause kommen zu Gott dem Vater und Jesus Christus zum allerersten Mal in sein Leben aufnehmen? Dann erweitere ich auf uns, die wir eine Beziehung zu Gott, dem Vater, haben. Ich möchte kein Handzeichen. Es ist ein Moment für dich zwischen dir und Gott. Du spürst ganz genau, wo gerade die Ermutigung oder die Herausforderung bei dir liegt. Ob es Versöhnung ist zu Eltern, zu Geschwistern, zu Kindern. Ob es zurück zu Gott, dem Vater im Himmel ist, ob du zurückkommen musst. Ich richte einen Moment für dich ein. Zwischen dir und Gott, deine Familie zu prüfen, ob da eine Beziehung ist, in die nochmal mehr investiert werden kann oder ob du zurück zum Vater möchtest.